Heute zu Gast bei Augsburg, meine Stadt, Lisa Fiegers. Sie ist Gründerin eines Technik-Startups, Geschäftsführerin und zweifache Mutter. Im Podcast erzählt sie, was ihr Unternehmen Telemetry Deck genau macht und welche Herausforderungen und Vorteile es gibt, wenn man ein Startup in Augsburg gründet. Wir sprechen über ihre Gründungsgeschichte, warum ihr Haltung im Unternehmen so wichtig ist und wie die Finanzierung eines Startups abläuft. Natürlich lernen wir sie auch noch persönlich kennen, sprechen über ihren Bezug zu Augsburg, warum sie als Elternbloggerin aufgehört hat und wieso sie auf ein eigenes Auto verzichtet. Viel Spaß!
Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Meine heutige Gästin ist Lisa Fiegers. Sie ist Gründerin eines Technik-Startups, dort Geschäftsführerin und zweifache Mutter. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
War die Reihenfolge meiner Aufzählung denn richtig oder würdest du das irgendwie anders gewichten?
Das war total okay. Also da treten mal die eine und mal die andere Rolle im Laufe des Tages so in den Vordergrund. Und das bin ich gewohnt, da zu wechseln. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt mit deiner Beschreibung.
Das freut mich zu hören. Bei der Beschreibung kam jetzt auch schon zweimal was vor, was mit deiner Firma zu tun hat. Also Startup, du bist Geschäftsführerin. Lass uns direkt mal damit anfangen. Ich habe gerade die Aussprache gelernt im Vorgespräch. Ich hoffe, ich mache jetzt richtig. Telemetry Deck?
Perfekt.
Okay.
Ich bin begeistert.
Sehr schön. Was genau macht ihr denn dann da? Beziehungsweise wie erklärst du es Leuten, die gar nichts mit der Materie zu tun haben?
Den Anwendungsfall habe ich tatsächlich häufiger. Ich gebe mein Bestes. Wenn man als Unternehmen oder als Anbieter eine Webseite oder eine App ins Internet stellt, möchte man in der Regel, dass die Menschen, die das benutzen, besuchen, aufrufen, damit was machen, dass die sich damit wohlfühlen, weil dann machen sie das wieder. Bei vielen Apps, das ist der Bereich, auf den wir uns konzentrieren mit unserem Unternehmen, ist es so, dass das Ziel von einem Anbieter, von einer App ist, ein Abo zu verkaufen. Es gibt bestimmte kostenfreie Funktionen, man darf dreimal das machen oder nur eins von 5 Features verwenden oder so. Und irgendwann passiert in der Nutzerreise sozusagen etwas, dass die Leute sagen, ich hätte gerne noch mehr Funktionen in der App, weil die macht meinen Alltag leichter, die macht mein Leben schöner, günstiger, ich spare was, wie auch immer. Und dann schließen diese Nutzer ein Abo ab. Und das geht halt, stellt man sich so schön vor, aber es geht oft nicht von alleine. Man muss dafür etwas tun, man muss die App auf eine bestimmte Art und Weise gestalten, man muss die Erwartungen der Leute erfüllen. Man muss auch manchmal erkennen, dass man, was man sich gedacht hat, wie die App verwendet wird, gar nicht das ist, was die Leute tatsächlich tun. Und das muss man herausfinden. Und dafür braucht man Nutzungsdaten. Das ist das Gleiche bei Webseiten. Und diese Nutzungsdaten zu bekommen, ist unser Geschäftsmodell. Und jetzt haben wir das nicht erfunden. Also das gibt es schon sehr lange. Und zwar wurde das als erstes von Google angeboten. Den US-Konzern kennen sicherlich viele von der Suchmaschine. Die haben aber auch ein Analytics-Produkt. Also das bindet man auf seiner Webseite oder in seiner App ein und erfährt dann, die Leute, die klicken am meisten hierhin, die bleiben so und so lange da, die kommen einmal die Woche oder 12-mal am Tag oder ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, ja, was der Zweck der Webseite oder der Zweck der App ist. Und dann erfährt man das, kann davon lernen, kann das verbessern, so. Das Problem ist nur, dass Google eben auch alles erfährt, was da gemacht wird, ja. Also welche Webseiten, welche Personen aufruft, wie lange sie da bleibt, was genau, ja. Jetzt haben wir uns politisch zum Beispiel im Zusammenhang mit der DSGVO lang damit beschäftigt, ja, was erfährt Google von Webseiten, dass man die aufgerufen hat oder tatsächlich halte ich persönlich aber Apps noch für viel brisanter von den Inhalten, weil da Menschen zum Beispiel eintragen, ich fühle heute, dass meine Depression Stufe 5 hat oder mein Zyklus hat sich verzögert oder ich setze irgendwelche Sachen auf meine Einkaufsliste, die ich mit meiner Familie teile. Oder das sind so wirklich Alltagsdinge, die viel in Apps stattfinden. Und diese ganzen Informationen an Google zu geben, das ist schwieriger geworden durch die DSGVO und viele Anbieter wollen das auch nicht. Aus rechtlichen Gründen, aus moralischen Gründen. So. Und wir bieten eben so ein Analyseprodukt an und verknüpfen die gewonnenen Informationen nicht mit natürlichen Personen. Das heißt, jede Nutzerinteraktion, die erfasst wird, ist auch anonymisiert. Ganz automatisch. Und damit fällt unser Angebot nicht unter die DSGVO. Das war jetzt eine sehr, ich habe es versucht leicht zu erklären. Ich muss leider immer ein bisschen ausholen.
Vollkommen in Ordnung.
Aber ich glaube, dass viele Hörerinnen, ob sie jetzt Datenschutzexpertinnen sind oder nicht, den Begriff der DSGVO gehört haben, weil man als ganz normaler Verbraucher auch ständig irgendwo was zustimmen muss, unterschreiben, Cookies akzeptieren und so weiter. Das hat alles mit der DSGVO zu tun. Und das liegt nur daran, dass die Informationen, die verarbeitet werden, mit der Person verknüpft werden. Und das machen wir eben nicht, deswegen muss bei uns zum Beispiel niemand einwilligen. Und das ist sehr angenehm für die Nutzer der App. Die müssen eben nicht zustimmen, also haben nicht das Gefühl, ihre Privatsphäre wird sozusagen angegriffen oder ausspioniert. Und hat natürlich auch den Vorteil, dass unsere Kunden viel mehr Daten haben, weil eben diese Einwilligung bzw. das Ablehnen der Einwilligung gar keine Rolle spielt.
Das heißt, also normalerweise, jetzt nehme ich mal irgendeine App, die nicht euch benutzt bzw. euch bezahlt für diesen Service.
Irgendeine beliebige große App, sag Instagram, Zalando, sowas in der Richtung.
Da bin ich jetzt unterwegs und die trackt, also die nimmt die ganze Zeit Daten auf, was mache ich eigentlich in dieser App, was benutze ich, welche Funktionen benutze ich gerne. Und die ordnet das dann aber auch meinem Profil zu und weiß, okay, das ist Felix, der ist so und so alt, der hat die und diese Vorlieben und das macht er in unserer App. Und das machen die dann für alle, die diese App nutzen.
Ja, es gibt verschiedene Anbieter von solchen Analytics-Diensten, die haben verschiedene Schwerpunkte. Sie wollen zum Beispiel personenbezogene Werbung ausspielen oder Daten sammeln zu irgendwelchen Zwecken. Und dann gibt es eine übergeordnete Instanz, das sind die sogenannten Datenhändler, also Data Broker, so auf Englisch. Und das sind global agierende Unternehmen, die diese Daten ankaufen und wieder auch verkaufen. Zum Beispiel zum Zweck des Datenabgleichs. Ja. Also ich habe erst neulich eine Analyse gelesen über einen Anbieter, der hat, ich glaube, von 700 Millionen Menschen aus der ganzen Welt Daten, aber nicht nur über die Person selber, sondern auch, wer sind die anderen Personen aus dem Haushalt, was ist die Postadresse und also die haben das einfach angereichert, weil sie so viele Quellen zusammenführen. Und das ist jetzt technisch gesehen nicht besonders schwierig, weil zum Beispiel viele von uns mit der gleichen E-Mail-Adresse irgendwo angemeldet sind. Dann kann man das so zusammenführen, matchen. Oder weil die Geräte eine bestimmte Nummer haben, die immer wieder ausgelesen werden kann von jeder App, also das Mobilgerät. Das ist zum Beispiel bei iPhones schwieriger geworden, aber bei Android Standard. Also es ist auch sehr schwer da, wie sagt man, ein Opt-out zu machen oder dieses Nachverfolgen abzulehnen. Genau. Ja. Und so kommen natürlich unglaubliche Datensätze zustande, die am Ende dafür verwendet werden, personenbezogene Werbung auszuspielen. Und das ist als, sage ich jetzt mal, Wald- und Wiesen-App-Anbieter auch eine Aufgabe da, auszubrechen, weil alle Systeme und so weiter darauf ausgelegt sind. Es wird einem sehr leicht gemacht, in diesem System mitzuspielen. Und wir bieten da eben die Alternative. Und die wird natürlich auch gern genommen, weil immer mehr Leute aus der Branche, Anbieter, Kunden und so weiter, da kritischer sind.
Also ganz blöd gefragt, weil du halt dieses Beispiel gerade gebracht hast, mit diesem Riesenunternehmen, das diese ganzen Daten hat. Die kaufen diese Millionen von Daten, in Anführungszeichen, nur, um mir jetzt Werbung auszuspielen zu Sachen, die ich eher kaufen würde als andere Sachen.
Ja, so ist es. Also ich kann das auch mal an einem lebenspraktischen Beispiel erklären. Ja? Zum Beispiel, wir hatten es vorher eingangs schon, so Apps, wo man seinen Zyklus tracken kann. Also Menschen, die Menstruationsblutung haben. Da gibt es extrem viele am Markt. Also so viele, dass man sich schon fast wundert, wenn man durch den App Store scrollt. Warum gibt es davon so viele? Das liegt daran, dass die Daten, die dort gewonnen werden, extrem wertvoll sind auf dem Werbemarkt. Weil, wenn man weiß, dass eine Person zum Beispiel gerade in der Familienplanung ist, gerne schwanger werden möchte oder gerade schwanger ist, dann kann man daraus sogar Rückschlüsse ziehen, wann das Kind ungefähr zu erwarten ist. Dann kann man extrem zielgerechte Werbung ausspielen. Ja? Also erstmal Schwangerschaftshormone, Folsäure und so ein Zeug. Dann vielleicht Umstandsmode, ja, etwas später, wenn man die dann benötigt, weil der Bauch größer wird. Dann Windeln oder Beistellbettchen. So, und weil die Werbung die Personen genau in der Lebensphase trifft, ist die Kaufwahrscheinlichkeit sehr hoch. Das heißt, die Gewinnmarge von einer ausgespielten Werbung zu einem tatsächlich gekauften Produkt ist sehr gut. Und deswegen werden zum Beispiel sehr viele von diesen Apps angeboten und auch passiert da besonders viel Tracking. Da einen Anbieter zu finden, der das nicht macht, ist gar nicht mal so leicht. Also da muss man sich schon wirklich in die Materie reinarbeiten. Und das ist ein Beispiel von ganz vielen, die im Alltag so passieren. Dass je mehr diese Unternehmen wissen, desto genauer können sie das natürlich ausspielen. Und es funktioniert. Also.
Provokativ gefragt, was ist denn schlimm daran? Weil ich als Nutzer, du hast es gerade so schön beschrieben an diesem Beispiel oder in dem Fall dann wahrscheinlich als Nutzerin, würde mir ja die ganze Zeit denken, ah, ist ja voll passend, brauche ich doch gerade, schön.
Also zum einen haben wir es natürlich mit diesen unglaublichen Datenmengen zu tun, die, sage ich mal, jetzt in diesem Moment vielleicht niemanden stören oder in Bedrohung bringen. Das kann sich aber innerhalb von kürzester Zeit ändern. Also ich komme nochmal auf das App mit den, auf das Beispiel mit den Zyklus-Apps zurück. Wir hatten die Situation in Amerika, dass sich von einem Tag auf den anderen, so wie ich das verstanden habe, ohne Vorwarnung, das Gesetz rund um Abtreibung geändert hat. Also es war quasi so unmittelbar plötzlich verboten. Und die Gesetzesänderung ist auf eine Art und Weise passiert, dass nicht nur Abtreibungen verboten waren, sondern auch noch jeder, der davon Kenntnis hatte, dass eine passiert ist und es nicht gemeldet hat, automatisch sich auch strafbar gemacht hat. Da dachte man im ersten Moment vielleicht an die Taxifahrer oder Uber ist ja in den USA sehr verbreitet, die dann die Frauen da absetzen vor diesen Kliniken. Tatsächlich sind da aber auch Technologieanbieter mit gemeint. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel im Facebook Messenger, wenn wurde zwischen zwei Personen sich ausgetauscht über das Thema und da ist ein Filter angesprungen, da wurde über Abtreibung gesprochen, geschrieben und das endete damit, dass diese Frauen im Gefängnis gelandet sind, weil dadurch man dann eben auf die Schliche kam und so weiter. Und das macht natürlich so gespeicherte Daten oder vertrauliche Kommunikation oder so, macht natürlich extrem gefährlich. Ja? Also die Daten, die da sind, könnten irgendwann mal zu Schaden führen. Und das erleben wir jetzt, wenn wir links und rechts schauen, Rechtsruck der Gesellschaft, die letzten Wahlen haben das gezeigt. Ja, Dinge werden sich ändern, vielleicht merken wir es sehr oder wenig oder ein bisschen, aber es gibt einfach bestimmte Lebensbereiche, da ist es gefährlich, wenn Daten vorliegen. Und da sind wir in Deutschland mit unserer Geschichte natürlich auch ein sehr mahnendes Beispiel.
Ich finde, du hast gerade sehr schön erklärt, warum Datenschutz bzw. auch eben die Datenhoheit so wichtig ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, was ihr als Unternehmen macht. Jetzt ist es so, ich habe da vorhin oder beziehungsweise ganz am Anfang eigentlich schon das Wort Startup erwähnt und Startup klingt für mich auch immer so, die sind auch ganz neu. Jetzt ist es allerdings so, dass ihr im September schon vierjähriges Firmenjubiläum feiert. Für mich, jetzt mal ganz direkt gesagt, ist aber ein bisschen spannender, wie es eigentlich angefangen hat. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie ist denn so eure Gründungsgeschichte? Habt ihr da so eine schöne Story, die ihr immer erzählen könnt?
Natürlich, wir sind ein Startup, wir haben eine gute Story. Ja, ich habe meinen Geschäftsgründer über Twitter kennengelernt. Wir hatten damals, als Twitter noch cool war, eine kleine Community in Augsburg. Man hat so bestimmte Hashtags verwendet, dass man erkannt hat, diese Accounts kommen auch aus der Stadt und so, da gab es auch Treffen und so weiter. Und in dieser Community ist er mir aufgefallen und man folgt sich dann so und ganz speziell hat er dann aber an der App gearbeitet und da um Feedback gebeten. Und dann habe ich mich da gemeldet und gesagt, ja, ich habe die mir jetzt runtergeladen und können dir ein paar Sachen sagen und so weiter. Und darüber haben wir uns dann angefreundet, weil wir dann irgendwie gemeinsam an dieser App weitergearbeitet haben und ja, geschaut haben, was, es war auch spannend, ja, wie viel wird die verwendet und sehr, sehr motivierend dann zu sehen und daraus ist dann unsere Freundschaft gewachsen. Und dann war natürlich irgendwann auch die Frage, so was kann man denn noch sehen oder messen oder wie kann man es denn noch besser machen, so. Und da fehlt einfach eine Privatsphäre, freundliche Analyselösung, weil die App auch so sehr persönliche Daten, so wie ist dein Tag verlaufen oder wie fühlst du dich gerade und so weiter, verarbeitet hat. Und das war dann uns auch klar, dass das wollen wir auch nicht weitergeben. Ich habe zu der Zeit auch selber schon im Datenschutz gearbeitet und dann war ich natürlich auch sensibilisiert. Und mit dieser offenen Frage kam dann das Jahr 2020 und der Corona-Lockdown und von meinem Mitgründer Daniel ist dann die Weltreise leider ausgefallen, aus bekannten Gründen. Und dann hat er sich gedacht, jetzt programmiere ich das mal, was uns eigentlich fehlt. So. Er ist auch ein sehr erfahrener App-Entwickler, hatte eine der ersten Apps damals im App Store, als der veröffentlicht wurde von Apple und war da auch sehr in der Community drin. Und hat dann auch wieder auf Twitter so gepostet, hey, daran arbeite ich gerade, das interessiert euch das oder hier bin ich auf ein Problem gestoßen, hat da jemand eine Idee, das ist ein festes Prinzip, man nennt es Coding in Public. Und das hat Interesse geweckt, einfach aus der Developer-Community und so. Und da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie mehr dahinter. Und so als das Jahr sozusagen, was für die Weltreise reserviert war, dann vorbei war, war die Frage, okay, jetzt muss man halt überlegen, geht man jetzt wieder zurück in den Job? Ist das ein Hobby? Ist das ein Bootstrapping-Unternehmen, ja, sowas aus eigener Kraft wächst? Oder ist es ein Startup? Und zu der Zeit hatte ich ihn dann mit meinem damaligen Chef in Verbindung gebracht, der Robert Freudenreich von Burgscriptor, der auch immer ja, selber ein Startup gegründet hat, inzwischen auch verkauft hat, aber auch immer beraten hat. Und aus der Beratung ging dann hervor, das ist cool, mach das, aber mach es nicht alleine. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, da mich auch als Co-Founder sozusagen mit einzubringen, weil er hatte das technische Know-how. Und ich konnte aus dem Datenschutzbereich sehr viel mitbringen. Das Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, war ebenfalls international tätig. Vieles lief auf Englisch. Man hat sich sowieso global mit den Datenschutzgesetzen befasst. Und so ähnlich haben wir unser Unternehmen jetzt auch aufgebaut. Also die Mehrzahl unserer Kunden kommt aus den USA.
Du hast es gerade schon erwähnt, du warst vor der Gründung bei Burgscriptor wahrscheinlich einem der erfolgreichsten Startup-Tech-Unternehmen aus Augsburg. Das auf jeden Fall. Du hast da, wenn ich es online richtig gelesen habe, als Online-Marketing-Managerin gearbeitet. Du hast gerade schon erwähnt, du wurdest so ein bisschen auch ermutigt zum Gründen, deswegen die Frage erledigt sich so wenig. Aber du hast gesagt, du hast schon im Datenschutz gearbeitet. Wie passt es denn zusammen, Online-Marketing-Managerin und Datenschutz?
Ja, also das Thema sozusagen, der Zweck von Burgscriptor war ja auch Datenschutz. Da wurden Daten verschlüsselt, bevor sie in die Cloud gespeichert wurden, was auch das ermöglicht hat, sensible Daten in die Cloud zu speichern, was eigentlich ein Datenschutzproblem wäre, wären sie nicht verschlüsselt. Und genauso wie ich es jetzt in drei Sätzen gemacht habe, war das eben damals auch mein Job. Die Datenschutzsituation und die Cloud-Situation auf verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Längen und verschiedenen Medien zu erläutern und da Materialien zu erstellen für potenzielle Kunden oder für Suchmaschinenoptimierung und was eben alles zu dem Online-Marketing dazugehört. Aber ja, auch wir sind da an Datenschutzherausforderungen gestoßen. Also wir haben uns damals im Marketing-Team dazu entschieden, zum Beispiel nicht alles, was geht, an Webseiten besuchen, zu messen. Man könnte sagen, okay, diese Person war schon mal auf der Webseite, also sieht sie jetzt, ich vereinfache das, die nächsten drei Wochen lang auf jeder anderen Webseite eine Werbeanzeige von uns. Weil die war ja schließlich schon mal da. Die will doch ganz bestimmt das kaufen. Ich persönlich finde es invasiv, aber viele Unternehmen machen das. Das kennen sicherlich auch einige von den ZuhörerInnen, dass man sagt, okay, ich fühle mich fast ein bisschen verfolgt. Es war in Anfangszeiten von dieser personenbezogenen Werbung noch stärker. Auch sinnlos, meiner Meinung nach, wenn man schon einen Flug nach Afrika gebucht hat, warum muss man dann nochmal Werbung für Flüge nach so. Aber im Prinzip funktioniert das heute noch genauso. Und ich darf noch eine Ergänzung machen zu Burgscriptor, beziehungsweise Secomba ist ja das Unternehmen dahinter. Die beiden Gründer, Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich, sind inzwischen auch Investoren bei uns geworden. Also wir sind weiterhin sehr positiv verbunden und profitieren da sehr von dem Wissen auch, was damals, was die beiden sich schon rangeschafft haben und was wir stehen ja vor ähnlichen Herausforderungen jetzt wieder in der Unternehmensgründung.
Also nicht nur der Anstoß zur Gründung, sondern auch gleich noch die finanzielle Unterstützung ist natürlich besonders schön dann in dem Moment.
Ja, also da haben wir es hier sehr gut getroffen in Augsburg.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt es gut in Augsburg. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist Augsburg überhaupt so ein guter Ort zum Gründen? Weil, Man muss gar nicht so weit schauen, dann sieht man München. Und in München sind ja teilweise die größten Tech-Konzerne der Welt, die da ihren Deutschlandsitz haben. Irgendwie Microsoft, Intel sitzen da. Warum seid ihr nicht nach München gegangen?
Also zum einen haben wir ja mitten im Lockdown gegründet. Das heißt, irgendwo hingehen und sei es nur ein Bier um die Ecke trinken, war für uns sowieso, stand gar nicht zur Debatte. Dann tritt natürlich ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Ja. Also wir sind nach wie vor beide im Homeoffice, haben mittlerweile unser Team aus Freelancern verteilt sich über ganz Europa. Und das ist einfach die Art, wie wir arbeiten. Das funktioniert für uns gut. Tatsächlich gehen wir aber auch nach München. Also natürlich sind dort die guten Veranstaltungen, in Augsburg auch, aber da sind mehr. Wir lernen dort auch die Unternehmen kennen. Viele von denen haben auch bestimmte Programme, wo sie eben Startups fördern. Vieles davon auch ganz speziell für Frauen ausgerichtet. Da bin ich dann natürlich auch gerne. Einfach um diese Effekte, die eben München bietet, auch mitzunehmen. Und die 40 Minuten Zug, die mache ich dann halt. Also das ist dann für mich gut möglich. Also wir haben ja da eine tolle Zuganbindung und so. Das funktioniert gut, ja.
Okay. Klingt jetzt nicht nach so einer aktiven Entscheidung, sondern so ein bisschen aus der Situation heraus, oder?
Ja, also es ist so, dass sowohl Daniel als auch ich beide hier familiär sehr angebunden sind. Und das stand eigentlich nie zur Debatte, dass wir wegen des Unternehmens da irgendwas verändern, weil das einfach sofort viele andere Menschen auch mit betrifft. Und ich weiß nicht, das war einfach kein Thema bisher. Mhm.
Was ich gerade interessant fand.
Wir haben hier alles in Augsburg.
Das muss man sich immer wieder bewusst machen, ja. Was ich gerade interessant fand, du hast die Freelancer erwähnt, die auf der ganzen Welt sind. Jetzt war ich natürlich
Europa, ich muss ein bisschen einschränken.
Na gut, okay, Europa. Dann kommen wir gleich aber zur ganzen Welt, weil ich war natürlich ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil unterwegs. Ich glaube, das musste sein zur Recherche. Und ich habe da was gelesen, das fand ich sehr interessant und das wäre was, da hätte ich gar nicht dran gedacht, wenn ich so an Unternehmensgründung und Software entwickeln gedacht hätte. Das war nämlich, dass ihr eure Software in Südkorea gratis anbietet. Und ich habe den Text gelesen, aber ich fand es so interessant, ich wollte es mir noch mal gerne von dir erklären lassen. Warum macht ihr das?
Viele Länder haben miteinander Steuerabkommen. Also zum Beispiel, bin da leider auch keine Expertin, ja. Ich kann nur wiedergeben, was mir mein Abrechnungstool aussagt, ja. Die Europäische Union und USA haben so ein Abkommen, dass man keine Steuern zahlen muss, wenn das Produkt digital ist und man eine Jahresschwelle von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, sagen wir mal $100,000 nicht überschreitet. Und innerhalb der EU gibt es diese Abkommen auch. Also so, es werden einfach keine Steuern berechnet, Reverse-Charge-Verfahren heißt es. Mit dem Vereinigten Königreich ist es was anderes, weil die aus der EU ausgetreten sind. Das heißt, ich musste mich, also mein Unternehmen, im Vereinigten Königreich zur Umsatzsteuer anmelden. Was gar nicht so leicht war, weil als ich das gemacht habe, ist die Queen gestorben. Und da haben die ein System nach dem anderen abgeschaltet, das Logo ausgetauscht, weiß ich nicht was. Und es war ein Prozess, der sich bestimmt über ein Dreivierteljahr hinzog. Dann kamen wieder Briefe, dann musste ich meinen Mietvertrag einscannen, um zu beweisen, dass ich eine echte Person bin. Also das läuft da alles ein bisschen anders, aber was cool ist, man kann seine Steuern mit Kreditkarte zahlen.
Immerhin.
So, und in Südkorea ist, das weiß ich eben jetzt nicht, weil ich da nicht Expertin bin, aber ist die Schwelle halt bei 0 Euro. Und die haben wir mit dem einen Kunden, den wir in Südkorea haben, gerissen. Und dann war die Überlegung, arbeitet man sich da jetzt ein, wissend, was das für ein Aufwand war mit dem Vereinigten Königreich, oder schenken wir es dem einfach? Und dann haben wir eine freundliche E-Mail geschrieben und gesagt, bitte nicht wundern, wir haben deinen Account auf kostenfrei gesetzt, weil es für uns einfach gerade vom Aufwand nicht so sinnvoll ist. Der fand das natürlich auch lustig, aber jetzt ist es meine Aufgabe, darauf zu lauern. Also wie viele Kunden brauchen wir aus diesem Land, damit sich das dann lohnt? Also wir wollen es eigentlich grundsätzlich unsere Software nicht verschenken. Aber man hat als Gründer da immer zu tun, seine Prioritäten zu setzen, seine Zeit klug einzusetzen, weil davon ist immer zu wenig da. Und dann ist natürlich so ein Papierkrieg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was man sich eher gerade nicht auf die To-Do-Liste schreibt. Und Steuern hinterziehen machen wir auch nicht. Also dann muss ich es verschenken.
Ja, gut. Du hast gerade erwähnt, natürlich wollt ihr Geld verdienen. Das ist ja auch ganz normal, wenn man ein Unternehmen hat. Ich habe noch tiefer gestöbert. Ich habe einen alten Instagram-Account von dir gefunden, der nicht mehr aktiv ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Da sind noch Fotos mit so ganz alten Filtern. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Und da hast du auch mal ein Foto von einem Buch gepostet, die Gemeinwohlökonomie. Das ist so ein Konzept. Also nach meinem Googeln habe ich herausgefunden, das basiert so auf vier Säulen. Ich erkläre es mal für alle Hörerinnen und Hörer. Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das sind diese vier Säulen. Jetzt ist das schon eine ganze Weile her, dass du das gepostet hast, seitdem ist viel Zeit vergangen. Trotzdem frage ich mich, auch weil du jetzt schon öfter über so Dinge wie Verantwortung gesprochen hast, spielt es bei euch im Unternehmen eine Rolle?
Ja, absolut. Also noch bevor die Gründung konkret war, also konkret in dem Sinne, dass man gesagt hat, was für eine Geschäftsform muss da wie angemeldet werden und so weiter, haben wir uns überlegt, wenn wir das wirklich zusammen machen, wir wussten, es wird sehr anstrengend, und wir haben uns Prinzipien besprochen, wie machen wir das. Und da kam es uns zugute, dass wir einfach schon lange Jahre befreundet waren und gegenseitig wussten, wir haben so die ähnlichen oder die gleichen Werte in den allermeisten, wollte ich gerade sagen, mir fällt tatsächlich nichts ein, wo wir jetzt gegenseitige Meinung haben, aber das war ja auch Basis unserer Freundschaft sozusagen. Und sich das einmal durchzusprechen, was davon spielt wirklich im unternehmerischen Alltag eine Rolle und wie nutzen wir das? Man kann sich das vorstellen wie so ein Nordstern, da wollen wir hin. Und das erleichtert ganz viele kleine Mikroentscheidungen. So. Und das wirkt sich dann im Alltag zum Beispiel so aus, dass wir sagen, wir wollen eigentlich alle Leute, mit denen wir arbeiten, fair bezahlen. Und wenn wir sie uns nicht leisten können, dann buchen wir sie nicht oder beauftragen sie nicht oder so. Oder wie gehen wir mit den Daten um, die wir erheben? Also du hattest das vorhin schon erwähnt, ich war selber im Online-Marketing tätig. Wir machen eben bestimmte Sachen nicht, weil wir sie für zu invasiv halten. Es wirft aber auch Fragen auf, ja. Also wir vermissen Twitter schmerzlich, weil das von uns beiden so die Heimat im Internet war und auch eine große Rolle gespielt hat, unser Unternehmen zu entwickeln, weil da sehr viel über uns, über Telemetry Deck gesprochen wurde. Aber es ist auch einfach, möchte man als Unternehmen zwischen diesen ganzen extremen Inhalten, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es ist ja viel stärker so nach Aufmerksamkeit heischend geworden durch Algorithmusanpassungen und viele Leute, die jetzt eher gemäßigter waren, haben das Netzwerk verlassen. Möchte man da sein? Eher nicht, aber wenn wir da was posten, funktioniert es auch. Wir kriegen da Feedback und neue Kunden und so weiter. Und das sind dann schon Sachen, mit denen man sich im unternehmerischen Alltag auseinandersetzen muss. Das sind jetzt kleine Mikrobeispiele, aber die machen es vielleicht verständlich so im Großen und Ganzen. Und wir haben uns auch dazu verabredet, dass die mentale Gesundheit immer an erster Stelle steht. Also bei uns schlägt sich niemand das Wochenende um die Ohren oder arbeitet, ich weiß nicht, 17 Stunden am Tag, weil wir wissen, das ist ein Marathon. Wir müssen lange durchhalten und das können wir nur, wenn wir fit sind, wenn wir gesund sind, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns konzentrieren können. Und alles dafür zu tun, dass wir das können, ist ganz fester Bestandteil vom Alltag. Da gehört ein Feierabend dazu, da gehören feste Zeiten für Sport dazu, da gehört aber auch dazu, dass man sich austauscht. Hey, wie geht's dir gerade? Wie ist dein Stresslevel? Können wir von deiner To-Do-Liste was streichen? Können wir es verschieben? Können wir sagen, okay, tut mir leid, schaffen wir einfach nicht. So, um da auch vom Einzelnen den Druck zu nehmen. Und das sind Sachen, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen. Und deswegen können wir das auch jetzt schon fast 4 Jahre ganz erfolgreich zusammen machen.
Ist aber interessant, dass ihr da so klare Prinzipien habt, weil das ist ja auch was in teilweise großen Unternehmen jahrelang dauert, bis man das findet und sich dann solche Säulen, werden die dann oft genannt, setzt. Was ich auch spannend fand, ist, dass ihr euch teilweise so klar positioniert bei Themen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, auf Twitter ist es mittlerweile eine sehr, sehr schwierige Stimmung. Also ich bin jetzt auch nicht mehr da, ich fand es früher auch toll. Das sind so Sachen, wo man es dann auch selber miterlebt. Ihr habt jetzt aber auch das Thema Demokratie sehr oft erwähnt, hätte ich jetzt von so einem klassischen Technikunternehmen, sage ich es mal, als dass ich euch nicht bezeichnen würde, eben nicht erwartet. Ihr macht das. Ihr habt euch auch klar gegen rechts positioniert. Du warst zum Beispiel bei der Augsburg gegen rechts Demo, habe ich gesehen. Ist es teilweise schwierig, sich so zu positionieren? Was bringt es euch denn, dass ihr da so laut seid? Und habt ihr da irgendwie auch schon mal negative Rückmeldungen bekommen?
Keine einzige. Noch nie. Und da halten wir auch sehr große Stücke auf unsere Kunden, auf unsere Community, dass das so ist. Also im Gegenteil, die melden sich, weil sie es gut finden. Dass wir das machen, hat zwei große Gründe. Also ich tue mich jetzt schwer, die in der Reihenfolge zu stellen. Ich fange jetzt bei dem Einfacheren an. Eingangs habe ich erzählt, dass wir uns als Unternehmen mit unserem Produkt als Alternative zu einem Google-Produkt positionieren. Und auch unsere Marke, unser Auftreten ist die Alternative zu Google. Also das ist quasi unser Markenkern. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Fotos. Wir treten sehr persönlich auf für Gründer, erwarten das aber gleichzeitig nicht von den Leuten aus unserem Team. Also das ist schon eine Sache, die Daniel und ich machen. Wir versuchen, unser Bestes erreichbar zu sein. Und jeder dieser einzelnen Punkte unterscheidet uns von dem großen, anonymen Konzern, der auf der anderen Seite des Ozeans ist. So. Also das ist für uns wichtig, grundsätzlich einfach als Lisa und Daniel aufzutreten. Das haben wir uns bewusst so in der Marketingstrategie überlegt. Gleichzeitig sind wir aber auch beide einfach aktivistische Menschen. Wir interessieren uns für das, was in der Welt passiert. Und wir versuchen, wenn wir die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Und es nicht zu tun, kostet mehr Energie, als es zu tun. Insofern ist es, ein eigenes Unternehmen zu haben und das zum Wohle der Gesellschaft, die Reichweite, die man damit hat, einzusetzen, ist für mich so logisch, dass ich gar nicht auf die Idee komme, es nicht zu tun. Und wenn ich so ein Statement schreibe, das ist natürlich immer abgestimmt zwischen uns beiden und so, dann fühlt sich das für mich eher an wie eine Befreiung als, ja, so ein Pflichtding, was man halt auch machen muss. So wie jetzt haben wir Pride Month im Juni, alle ihre Logos in Regenbogenfarben. Das ist halt so ein Check auf der To-Do-Liste. Da muss die Person, die das Design macht, einmal ran und bei LinkedIn hochladen und dann haben wir das wieder erledigt für dieses Jahr. So ist es überhaupt nicht, sondern es sind wirklich, das kommt aus dem Inneren und wird dann natürlich redigiert und ja. Aber das entspricht unseren Persönlichkeiten. Und das, die Möglichkeit zu haben, die zu zeigen, ist für uns beide sehr wichtig. Sonst könnten wir es nicht machen.
Jetzt wirkt es so, als würdet ihr sehr prinzipienbasiert arbeiten auch. Ich habe auch gelesen, du schreibst es ein, zwei Mal auf irgendwelchen Webseiten, wo man so eine Vita auch von dir liest, dass du beim Datenschutz gerne die Perspektive von Frauen, Kindern und unterrepräsentierten Gruppen in den Mittelpunkt stellen möchtest. Da habe ich mir persönlich die Frage gestellt, wie funktioniert das denn? Weil für mich wirkt das Thema Datenschutz erstmal so, ja, recht neutral, egal ob ich jetzt Mann, Frau, jung, alt oder sonst irgendwie was bin.
Ja. Das Prinzip, nach dem ich handle, heißt, Datenschutz schützt keine Daten, sondern Menschen. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorher hatten mit den Zyklus-Apps. Wir kommen aber auch in ganz andere, meiner Meinung nach noch viel brutalere Beispiele. Also wir alle schätzen das Feature von Google Maps, dass man sieht, wo gerade Stau ist. Woher weiß Google, wo Stau ist? Weil viele Geräte sich an einer bestimmten Stelle langsamer bewegen, als sie das sonst tun. Dann wird die Strecke erst orange, gelb, orange, rot und so. Genau das Gleiche ist auch passiert, als Russland die Ukraine angegriffen hat und auf den Fluchtrouten hauptsächlich Frauen und Kinder unterwegs waren und sozusagen die russische Armee einfach nur Google Maps öffnen musste, um zu wissen, wo sind gerade die Menschen unterwegs. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen, aber das sind quasi Punkte, an denen besonders die Schwächsten in unserer Gesellschaft plötzlich ganz unmittelbar mit Leib und Leben vom Datenschutz betroffen sind. Und es muss nicht immer um Leben oder Tod gehen. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, was ich normalerweise, wenn ich über mein Unternehmen spreche und über Datenschutz, nicht unbedingt bringe, weil ich weiß, dass es die Menschen auch schockiert und es ist eigentlich nicht das Gefühl, was ich mitgeben möchte, weil ich ja eben genau den Blick darauf lenken möchte, was ist denn das Positive an Datenschutz? Und da kann ich auch noch ein wichtiges Argument sagen, was mir jetzt zum Beispiel auch in meinem unternehmerischen Alltag, was ich da sehr positiv finde. Wenn wir auf die Datenschutzgrundverordnung schauen, dann ist ein Prinzip, was über diese Verordnung mitgegeben wird, die Datensparsamkeit. Das heißt, dass man eigentlich dazu aufgerufen ist, sich immer zu überlegen, muss ich diese Daten wirklich sammeln, verarbeiten, speichern Oder kann ich auch darauf verzichten? Und wir stellen eben die zweite Frage auch noch, wenn du die Daten schon brauchst, um deine App, Webseite und so weiter weiterzuentwickeln, musst du sie denn mit einer Person verknüpfen? Wir glauben nicht, weil die Informationen sind genauso wertvoll, ob du jetzt weißt, dass es Hans Müller war oder nicht. Und dann brauchst du es ja nicht zu wissen. Und das empfinde ich persönlich als was sehr Entlastendes im Alltag. Und so kann Datenschutz auch wirklich was Gutes sein und was das Leben einfacher macht. Und diese Perspektive, die fehlt mir manchmal.
Man merkt auf jeden Fall, dass du schon öfter über das Thema gesprochen hast und auch sehr dafür brennst. Und ich finde das auch sehr bewundernswert. Du bist ja auch bei allerlei Panels oder Veranstaltungen, trittst da auf und redest darüber. Ich würde jetzt mal ein bisschen weggehen vom Thema Datenschutz, ein bisschen hin zum Gründerleben, weil ich das auch mal einen sehr spannenden Aspekt finde. Auch früher sehr viel Höhle der Löwen geschaut habe und war da mal so ein bisschen drin, mittlerweile nicht mehr so. Aber wenn man sich so das Gründerleben anschaut, da gibt es immer so ganz viele Stories. Wir haben auch am Anfang drüber gesprochen, gutes Startup braucht eine gute Story. Du warst jetzt aber auch schon zweimal, wenn ich es richtig gesehen habe, beim Fuck-Up-Talk der IHK. Ein sehr krasser Name. Im Prinzip geht es darum, dass Gründerinnen und Gründer erzählen, wie es ist zu scheitern, was sie daraus gelernt haben. Bist du denn schon so oft gescheitert, dass du da gleich zweimal auftreten konntest?
Ich war da nur einmal.
Nur einmal?
Ja. Oh. Ich trete aber sehr häufig auf. Ich freue mich sehr, dass die IHK mich häufiger einlädt und bin da sehr dankbar. Aber Fuck-Up-Talk war tatsächlich eine einmalige Sache. Nein, ich fühle mich gar nicht gescheitert. Es ging eher darum, einen speziellen Geschäftsbereich, mit dem sich Startups beschäftigen müssen, zu beleuchten. Und das ist, dass Startups in der Regel ein skalierbares Produkt haben. Das heißt, mit wenig Zusatzaufwand oder gleichbleibendem Aufwand können immer mehr Kunden bedient werden. Und das ist bei unserer Technologie, die zum Beispiel jetzt in der Cloud läuft, das sind alles Maschinen, die arbeiten mehr oder weniger automatisch, wenn man sie richtig einstellt. Diese Geschäftsmodelle aufzubauen, kostet am Anfang sehr viel Investition. Also sowohl an Arbeitszeit als auch an Geld. Und typisch für ein Startup ist eben, dass dieses Geld durch Risikokapital von extern kommt. Und das können, wie in unserem Fall, zum Beispiel Business Angels sein. Das sind vermögende Privatpersonen, die aus persönlichen Motiven in Startups investieren. Das können aber auch sogenannte Venture Capital Fonds sein. Und das sind quasi institutionelle Investoren, die gucken, manche haben da einen Branchenfokus, manche nicht, oder einen Fokus auf besonders junge Unternehmen oder Unternehmen, die kurz vorm Verkauf stehen oder so. Die gucken, welchen Unternehmen gebe ich Geld, also wir reden ja von Millionenbeträgen, in der Hoffnung, dass das Unternehmen nach so und so vielen Jahren zu einem Vielfachen davon verkauft wird und dann können sie das als als Gewinn wieder zurückbekommen. Also sie kaufen quasi Anteile von dem Unternehmen zu einem bestimmten Preis. Und dieses Geschäft unterliegt Trends. Also zum Beispiel KI war ein großer Trend. Also alle Startups, die sich um Kapital beworben haben bei diesen Venture Capital Fonds, haben sehr betont, dass sie mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Ob das jetzt dem Produkt zuträglich war oder nicht, war schon fast egal, also in meiner Wahrnehmung jetzt. Genauso sind aber auch Trends vom Kapitalmarkt, ja. Also der Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch den Kapitalmarkt erschüttert, sodass dann in der Folge zum Beispiel Venture Capital Fonds selber Probleme hatten, Geld von ihren Geldgebern zu bekommen. Und dann geht natürlich so eine Kaskade auf, dass die Startups, die am Ende der Nahrungskette stehen, auch schlechter finanziert werden. Und das sind so große Wellen, die immer durch diese Branche wabern. Oder in den USA ist diese eine Bank, war zahlungsunfähig, bei der eben sehr viele Startups ihr Geld lagern. Und wir sind da unternehmerisch einfach mit unserer Gründung, wir hatten es ja schon vom Lockdown und vom Nicht-Bier-Trinken gehen können zusammen, sind wir eben auch in so eine Phase gekommen, wo dann einfach das Geld nicht mehr so einfach verfügbar war, wie es vielleicht 1-2 Jahre vorher noch war. Da hat, lapidar gesagt, eine tolle Präsentation gereicht. Und wir wurden ja schon gesagt, ja, hier, ihr müsst aber Umsätze und ihr müsst aber das und so weiter. Und dann haben wir gemerkt im Laufe der Zeit, dass das einfach keine gute Kapitalquelle für uns ist. Und das war einfach ein sehr langwieriger und schmerzhafter Lernprozess. Wir sind jetzt total happy mit unseren Business Angels. Wie gesagt, vermögende Privatpersonen, die halt auch ein persönliches Interesse haben, weil sie zum Beispiel das Thema gut finden oder ja, wie unsere Augsburger, da spielen natürlich auch die Stärken des Standorts eine Rolle und so weiter. Wir haben auch viele Investorinnen, die gerne frauengeführte Unternehmen unterstützen. Da ist dann die Technologie wieder ein bisschen im Hintergrund. Das ist dann denen ihre Motivation. Und so findet man dann einfach Leute, die das Unternehmen unterstützen.
Also hast du bei dem Panel gar nicht so sehr über Scheitern, sondern eher über Probleme gesprochen, oder?
Ja, Probleme in der Branche, aber ja, es, also manchmal hat es sich ein bisschen so angefühlt, wenn man eine Absage bekommt von einem Venture Capital und die ist einfach sehr dumm. Dann fühlt man sich ein bisschen, als wäre man gescheitert, weil man es gar nicht fassen kann. Aber das habe ich zum Beispiel auch bei diesem Talk gelernt, dass manchmal können die einfach nicht investieren und saugen sich dann was aus den Fingern, was sie einem dann in der E-Mail schreiben, warum sie einem kein Geld geben und das nicht persönlich zu nehmen, das haben wir auch sehr schnell gelernt und da kann ich jetzt auch drüber lachen und da kann ich dann eben die Anekdoten auf dem Fuck-Up-Talk erzählen.
Sehr gut. Du hast es mit dem Pitchen gerade schon erwähnt. Ende des Monats pitcht ihr sogar als eines von 8 Unternehmen um 10.000 Euro bei Augsburg 20X, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, offiziell heißt.
Ich habe auch schon beides gehört, ja.
Okay, dann gut, dass ich beides gesagt habe. Das ist ja jetzt nicht so der klassische Investoren-Pitch. Wie muss ich mir den denn sonst vorstellen? Ich habe Höhle der Löwen schon erwähnt, stellt ihr euch hin, habt eine Präsentation und sagt am Ende, wir würden gerne 10% haben für 100.000 Euro, beziehungsweise andersrum.
Ja, also bei einem klassischen Pitch, der sieht weniger schön aus als in der Höhle der Löwen. Weil da in der Regel nichts dekoriert wird. Schade. Und bei unserem Geschäftsmodell ist es auch besonders schwierig, weil wir nichts haben, was wir zeigen können. Und dann gibt es typische Dauer, also zum Beispiel 10 Minuten ist eine typische Pitchdauer, in der man also relativ standardmäßig durch verschiedene Unternehmensbereiche geht. Ja, also was ist das Problem? Wie können wir das lösen? Wie groß ist der Markt? Wie sehen wir die Entwicklung in, weiß ich nicht, 5, 10 Jahren und sowas. Und dann geht es noch um die Gründer zum Beispiel. Was bringen die für Know-how mit? Oder welche Berater konnte das Unternehmen schon gewinnen? Welche besonders tollen Kunden sind schon dabei? Um in einer sehr knappen Zeit einen groben Abriss zu geben. Und auf so einen Pitch folgt immer die Möglichkeit zu fragen. Und das ist auch das erste Kennenlernen so zwischen dem Unternehmen und den Investoren, zu gucken, aha, wonach fragen die, was ist denen denn jetzt besonders wichtig? Ja? Und da ist in einem frühphasigen Unternehmen zum Beispiel der Umsatz noch gar nicht so wichtig, aber das Marktpotenzial. Ein Unternehmen, was die Marktreife schon bewiesen hat, da geht es vielleicht eher um Einsparungsmöglichkeiten oder so. Und daraus entspinnt sich dann ein Gespräch.
Aber ganz schön wenig Zeit, wo es dann potenziell um viel Geld geht.
Ja, das liegt daran, dass die Leute, die Risikokapital vergeben, und da kann man jetzt die Business Angels und die Venture Capital Fonds eigentlich, das haben die gemein, die schauen sich extrem viele Unternehmen an. Die scannen richtig. Das ist schon eine Vorauswahl, dass man erstmal nur die Präsentation hinsteckt, also Pitch Deck nennt die sich, danach gucken die schon mal, okay, ist das überhaupt unser Fokus? Wie gesagt, branchenmäßig und vom Unternehmensstadium her oder auch regional, ja, manche Fonds investieren nur in Europa oder so. Da ist die Masse an Unternehmen, die angucken, wirklich entscheidend. Und da picken die sich raus und man muss sich bewusst sein, dass man in dieser Masse ist. Das ist natürlich dann immer bei jedem Pitch die Aufgabe, aus der Masse herauszustechen. Aber du kannst manchmal nicht vorhersehen, ob du genau das bietest, was dein Gegenüber gerade sucht. Weil, ja, manche schreiben es auf ihre Webseite, dann bewirbt man sich natürlich gar nicht, wenn es nicht passt. Manche aber auch nicht oder so. Und da sind auch mal Überraschungen dabei. Und das ist einfach ein sehr zeitintensiver Prozess, das muss man schon sagen. Weil wir natürlich umgekehrt auch, also mit sehr vielen sprechen, um dann einige davon zu gewinnen als Investoren.
Auf jeden Fall auch ein interessanter Prozess. Auch ein Prozess, der natürlich jetzt für euer Unternehmen wichtig ist. Es gibt aber auch prinzipiell andere Möglichkeiten, Geld einzusammeln. Und das ist jetzt ein Versuch der Überleitung von mir zu einem Thema, das nochmal ganz anders ist, aber das so ein bisschen persönlicher wird. Wir wollen ein bisschen auch noch dich kennenlernen heute natürlich. Und deswegen nutze ich das jetzt mal als Übergang. Ich habe nämlich bei uns im Archiv Ehrlicherweise habe ich es zuerst auf deinem alten Instagram und dann bei uns im Archiv gefunden. Ein Text vom Dezember 2012, der bei uns in der Augsburger Allgemeinen erschienen ist. Da wurdest du als Hobbykünstlerin bezeichnet. Du hast nämlich damals ökologisch erzeugtes Geschenkpapier vertrieben. Wäre das fies, das als einen dieser Scheitermomente zu bezeichnen?
Ich habe natürlich sehr viel dabei gelernt. Das ist die gute unternehmerische Antwort. Ich habe mal Geschenkpapier verkauft und ich bin nicht damit reich geworden. Also ich bin beeindruckt von deinen Recherchekünsten.
Das freut mich.
Ja.
Aber du hast es dann einfach, du hast es versucht und es hat nicht geklappt. Ist das die Kurzversion?
Ich versuche die Geschichte kurz zu erzählen.
Gerne.
Ich habe sehr gerne gemalt und ein bestimmtes Muster und mir wurde immer wieder gesagt, hey, mach doch da was draus. Ich habe aber keine Ahnung von Design und so weiter. Und dann hat man so im Freundeskreis und so gemeinsam überlegt, was könnte man denn da draus machen? Und dann kam einfach die Idee aus, das Muster eignet sich, um es auf große Bögen zu drucken und Geschenkpapier daraus zu machen. Geschenkpapier an sich ist aber kein gutes Geschäftsmodell. Wenn man es zum Beispiel im Internet verkauft, hat man sehr hohe Portokosten, weil es einfach diese Rollen und Sperrgut und so weiter. Ich war dann auf Märkten, da hat aber niemand Lust, das nach Hause zu tragen. Vor allem, wenn es Winter und kurz vor Weihnachten ist und schneit, dann ist Geschenkpapier echt doof. So. Dann gab es das in Augsburg in einigen Papeteriegeschäften zu kaufen. Das war natürlich auch schön. Da hat man auch dann netten Kontakt gehabt zu den Inhabern und so. Aber da habe ich mir mal einen Kaffee davon gekauft von dem Geld. Das war jetzt nicht so ergiebig, weil natürlich auch Druckkosten kommen und so weiter. Das war ein Crowdfunding, also ich musste da jetzt persönlich nicht ins Risiko gehen. Aber ich habe, wie soll ich sagen, für die nächsten 3 Generationen meiner Familie immer noch genügend Geschenkpapier.
Kann auch praktisch sein. Wenn wir jetzt aber schon insgesamt so ein bisschen über das Thema Geld gesprochen haben, Investoren hier, jetzt hatten wir Crowdfunding auch noch als Thema und jetzt bei dir persönlich sind wir auch wieder bei LinkedIn. Es ist leider einfach ein guter Pool für mich gewesen. Du hast vor 2 Monaten öffentlich gemacht, dass du deine letzte BAföG-Rückzahlung geleistet hast nach 14 Jahren. Du hast am Ende deines LinkedIn-Posts aber auch geschrieben, was ich sehr schön fand, dass du da keine Moral der Geschichte hast, keinen Aufruf daraus machen willst oder irgendwas. Da habe ich mich gefragt, warum hast du es denn dann erzählt?
Ich finde es immer wieder schmerzlich, wie wenig über Geld gesprochen wird. Und ich habe in meiner Lebensgeschichte Phasen erlebt, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich am Wochenende das Essen kaufen soll. Und das war aber also teilweise sogar für unsere Familien nicht sichtbar, wie sehr wir eigentlich strugglen, weil man es den Leuten einfach nicht ansieht. Trotzdem ist es natürlich schmerzhaft, wenn man dann gefragt wird, hey, komm doch mit zum Skifahren. Jeder weiß, dass Skifahren eines der teuersten Hobbys ist, die man so haben kann. Und dafür zu sensibilisieren, dass es das gibt in unserer Gesellschaft und dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder einfach zum Beispiel an jeder Aktivität teilnehmen kann, jetzt im Freundeskreis oder so, das ist eigentlich die dahinterliegende Motivation für mich. Und ich bin da mittlerweile geht es uns finanziell gut, also meine Familie. Und ich habe das Selbstbewusstsein und auch, ja, du sagst LinkedIn, auch irgendwo die Reichweite und eine gewisse öffentliches Auftreten erarbeitet, dass ich weiß, ich kann es mir leisten, sowas zu thematisieren. Und deswegen fühlt sich's für mich an, als sollte ich es auch tun, weil es eben andere gerade in ihrer Lebenssituation, die jetzt gerade drin stecken, können das nicht oder haben eine viel höhere Hemmschwelle oder würden sich vielleicht sozial irgendwie ins Auskatapultieren oder so, weil dann werden sie gar nicht mal gefragt, ob sie mitkommen. So. Und das war die Motivation. Und ganz ehrlich, ich habe auch dahin gefiebert. Also ich wusste, wann dieser letzte, das war dann nur noch so eine Teilrate, wann diese letzte Abbuchung kommt, in welchem Monat, und war da auch extrem stolz drauf.
Nachvollziehbar, ja. Auf jeden Fall. Okay, wir kennen dich jetzt schon so ein bisschen persönlich, wollen da aber natürlich nochmal weiter nachfragen und deswegen habe ich gleich ein paar Sätze für dich, die du gerne, so ausführlich wie du magst, vervollständigen kannst. Ich fange mal einfach an und du legst dann los. Ich habe als Elternbloggerin aufgehört, weil...
Da muss ich jetzt auch erstmal überlegen. Mein Blog war echt erfolgreich.
Kannst auch erstmal gerne anfangen. Also du bist, ich habe es am Anfang erwähnt, du bist zweifache Mutter, hast zwei Kinder und darüber auch geschrieben. Beziehungsweise, ich glaube, du hast viele auch Bücher rezensiert.
Ja.
War schon ein großer Teil irgendwie,
eins,
oder?
Eins meiner Kinder ist ein bisschen besonders. Und bevor wir wussten, wie besonders es ist, haben wir danach gesucht, wie besonders es ist. Und da habe ich sehr viele Erziehungsratgeber gelesen, aber auch Bücher über kindliche Gehirnentwicklung, weil ich es verstehen wollte, was da los ist. Und dann, ja, war es für mich ein logischer Schritt, einfach auch meine eigenen Zusammenfassungen in einem Blog aufzuarbeiten, weil ich habe es ja eh gemacht so. Und das hat mir auch einfach ein bisschen die Elternzeit versüßt. Das war ja zweimal ein Jahr, wo ich zwar irgendwie schon den ganzen Tag beschäftigt war, aber geistig jetzt nicht so ausgelastet, wie ich es vorher gewöhnt war. So kann man es vielleicht sagen. Und da war der Elternblog eine super Beschäftigung. Und die Lebensphase war dann einfach irgendwann vorbei. Also es ist natürlich extrem spannend, wenn man von null auf ein Kind ändert sich ja sehr viel und man lernt sehr viel. Von eins auf zwei ist auch noch interessant, aber dann werden die irgendwann größer und dann wären auch alles, was man über die Kinder schreibt, würde dann auch zum Beispiel wieder in ihre Privatsphäre eingreifen. Also ich kann meiner Meinung nach ohne Probleme darüber schreiben, wie ich das Stillen nachts organisiert habe, damit ich selber nicht total auf dem Zahnfleisch daherkomme. Aber ich würde jetzt nicht darüber schreiben, was für Hobbys meine Kinder machen, weil das einfach denen ihr Ding ist. Das können die selber machen, wenn sie volljährig sind, gerne darüber bloggen, aber das steht mir gar nicht zu. Und dann wird es natürlich schwieriger, weil ich wollte keinen Blog haben, nur um des Blogges willen, so dass man, es erlebt man bei manchen mit, dass die dann immer nach Themen suchen oder verzweifelt Content produzieren. Das ist nicht mein Stil.
Okay, dann mache ich einfach mal direkt weiter mit dem nächsten Satz. Ich habe kein eigenes Auto mehr, weil...
Das kann ich leicht beantworten, weil der Carsharing-Stellplatz direkt hinter unserem Haus ist. In einer Phase, als unser Auto sich so, abgezeichnet hat, dass der nächste TÜV wahrscheinlich eine Herausforderung wird, wurde dieser Stellplatz bei uns eröffnet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommt das Auto weg und wir testen das für ein halbes Jahr, ob wir damit zurechtkommen. Und hatten uns da so eine Deadline gesetzt und haben dann einfach vergessen, dass es die gab. Und das ist uns dann irgendwie ein paar Monate später aufgefallen. Ach, wir wollten das doch überprüfen und so weiter. Aber es hat einfach gut funktioniert. Also da bin ich auch nicht missionarisch. Ich weiß, dass das nicht für alle eine gute Lösung ist. Aber für uns ist das super und wir genießen das sehr, dass wir uns im Alltag eben nicht um ein Fahrzeug kümmern müssen. Aber immer, wenn wir eins brauchen, das sind bei uns Familienausflüge oder Urlaube, ein sehr gut gepflegtes Fahrzeug mit einer riesigen Knautschzone und 8 Millionen Airbags zur Verfügung haben, was wir uns im Alltag nicht leisten wollen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch kein eigenes Auto. Ja. Mach's ähnlich. Am liebsten koche ich.
Am liebsten koche ich, kann man auch so stehen lassen. Das ist eine sehr entspannende Zeit am Tag. Fast egal was. Das Problem ist eher zu entscheiden, was. Unter Berücksichtigung der Kindervorlieben und der Lebensmittelunverträglichkeiten in der Familie. Das ist das Blöde daran. Aber kochen finde ich super. Schnibbeln, reinschmeißen.
Gibt es so ein Gericht, wo man sicher sagen kann, okay, das schmeckt allen, das vertragen alle, das ist top?
Spätzle.
Sehr passend für ihn.
Mit Gurkensalat und unser Sohn liebt diese fertigen Pulver-Bratensoße, die sonst keiner isst.
Ich finde die auch
aber
ganz gut.
Ja, aus diesem Gericht kann sich dann jeder den Teller so zusammenbasteln, wie er ihn mag. Die einen mit, Emmentaler, die anderen mit diesem ekligen Stinkekäse, Gorgonzola. Grüße gehen raus an meinen Mann. Das mache ich gerne. Aber das ist im Sommer ein bisschen, da steht man dann so in dem Dampf und hobelt über den Topf. Und
ja, sehr schwer.
Ja.
Mein Lieblingsort in Augsburg ist?
Mein Garten. Ich habe das Glück, im Bismarckviertel einen kleinen Garten zu haben und das ist einfach toll. Wir haben jetzt ein Amselnest, was wir beobachten und es ist ein sehr schöner Ort, ja.
Pflanzt ihr auch eigene Sachen an?
Ja, wir haben verschiedene Sachen im Garten. Wir tun uns aber schwer, da wirklich jetzt was zu essen, abgesehen von ein paar Tomaten oder mal ein paar Beeren, weil es ist doch nah an den Gleisen. Und wenn ich mir angucke, was ich so von den Fenstern runterputze, dann mag ich es vielleicht doch nicht regelmäßig in meinen Speiseplan einfügen. Also es ist eher eine eine kühle Oase, vor allen Dingen jetzt sehr zugewachsen und schattig und eher ein Garten zum Aufhalten als ein Garten zum Essen.
Den Urlaub verbringe ich am liebsten in?
Das weiß ich noch nicht, weil das probieren wir gerade aus als Familie. Wir sind jetzt mal in Deutschland nach Freiburg gefahren, mal nach Rügen. Jetzt dieses Jahr geht es in den Süden. Das finden wir gerade noch heraus.
Okay, ja, ist auch ein Prozess.
Für mich persönlich muss es nicht so heiß sein, aber ich bin ja nur eine von 4 Personen.
Dann kommen wir zum letzten Satz, den du vervollständigen kannst. In Zukunft möchte ich.
Es ist ein großer Wunsch von mir, lange in Augsburg zu bleiben. Ich würde mich sehr freuen, auch meine Kinder, meine Familie hier um mich zu haben, weil ich das einfach selber erlebt habe, dass wir oft umgezogen sind und immer wieder der Freundeskreis weggebrochen ist und wir jetzt auch keine Familie in der Nähe haben. Und das ist ein großer Wunsch und deswegen bin ich auch so sehr mit der Stadt verbunden. Ich bin eigentlich nur zum Studium gekommen, habe dann aus Versehen meinen WG-Mitbewohner geheiratet und bin hier hängen geblieben und finde es ein sehr, sehr schönes Leben hier. Und das wäre mein großer Wunsch, dass auch die Menschen, die mir nahe sind, und das sind nun mal in erster Linie auch meine Kinder, bei meinem Mann gehe ich davon aus, dass er hier bleibt, dass die in unserer Nähe bleiben, ja. Und deswegen engagiere ich mich auch dafür, dass es dieser Stadt gut geht.
Wie geht es jetzt für dich persönlich weiter? In den nächsten Tagen gerne erstmal. Und dann nochmal der große Ausblick auch mit eurem Unternehmen.
Ja, ich freue mich sehr. Morgen auf die SparksCon. Die Digitalkonferenz ist ein ganz fester Termin in meinem Jahr, wo ich einfach Kunden treffe, Kooperationspartner, aber auch einfach die ganzen Leute, die in Augsburg in meiner Branche unterwegs sind, treffe ich alle morgen. Und dann steht der Pitch an, den du schon erwähnt hast, bei Augsburg 20X, wo es darum geht, das ist natürlich unser Ziel, das Preisgeld auch zu gewinnen. Wir würden das sehr gerne in unser Team investieren. Erstmal eine Runde Hoodies für alle, wie sich das für ein ordentliches Startup gehört. Aber auch einfach die Zusammenarbeit mit unseren Freelancern ausbauen. Und dann geht es einfach für uns darum, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also wir haben einen großen Block jetzt für die nächsten Monate vor. Und das ist eine Preiserhöhung. Das kennen viele Konsumenten wahrscheinlich von ihren Anbietern. Das steht auch uns bevor. Und das alles klug zu kommunizieren und sich auszurechnen, ist schon eine gewaltige Aufgabe bei so einem Software-as-a-Service, wie wir das sind, mit monatlichen Abbuchungen.
Das glaube ich. Dann wünsche ich dir bei allen Sachen, die du gerade erwähnt hast, viel Erfolg und kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Auf alle Fälle, ja. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch.
Das freut mich zu hören. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und Freundinnen und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.